Wer Rocky gekannt hat, wird sein exotisches Aussehen kaum vergessen. Voll tätowiert und mit Irokesenhaarschnitt, mit je 7 Ohrringen und einem Nasenring, in einem schwarzen, ledernen, mit Ketten und Nieten besetzten Kampfanzug, machte er 20 Jahre lang die Reeperbahn unsicher. In den letzten anderthalb Jahren seines Lebens gab es für den 58-jährigen Gerhard Bauer, wie Rocky mit bürgerlichem Namen hieß, eine radikale Hinwendung zu Gott. Bekannt als exotisches Aushängeschild der norddeutschen Show- und Rockmusikszene, bewundert und gefürchtet als Horrorfigur in der Hamburger Rocker- und Homo-Szene von St. Pauli, wurde Gerhard Bauer am 15. Januar 1987 von der Altonaer evangelisch-freikirchlichen Gemeinde aus zu Grabe getragen. Pastor Dietrich Ehl sprach von einer Lob- und Dankfeier, weil der verlorene Sohn ins Vaterhaus Gottes zurückgefunden hat. Seine Traueranzeige hatten Prostituierte in ihr Schaufenster gehängt. Rocksänger Udo Lindenberg verlor seinen langjährigen Freund und schrieb auf seinen Kranz: Unserem lieben Rocky, Udo, Elli Pirelli und die Panikfamilie. Auf der Kranzschleife seiner ehemaligen schwulen Kumpel standen die Worte: Jetzt kannst du sein, der du bist. Gestandene Männer aus dem Milieu brachen während der Trauerfeier in Tränen aus, als sie Gerhards mahnende und tröstende Stimme vom Tonband hörten. Zahlreiche jüngere und ältere Menschen aus allen Gesellschaftsschichten hatten im letzten Jahr seines neuen Lebens einen entscheidenden Anstoß zum Glauben an Gott bekommen. Wie es der Hamburger Schriftsteller und Filmautor Dr. Thomas Eick einmal ausdrückte: Gerhard, du bist mein Bruder. Einige Wochen vor seinem Tod machte ich mit dem an Hoden, Prostata, Lungen und Knochenkrebs erkrankten Gerhard Bauer ein Tonbandinterview über sein Leben vor und nach Christus. Eine Art Lebensbeichte, die nach seinem Wunsch ein Denk- und Glaubensanstoß für suchende Menschen sein soll. Gerhard, ich sitze jetzt an deinem Krankenbett und mache mich zum Sprachrohr vieler junger und älterer Menschen, die etwas erfahren möchten von deinem alten und neuen Leben. Vor kurzem konntest du noch an einem christlichen Festival in Cuxhaven teilnehmen, wo du von einem Heilsarmee-Offizier auf deine Zeit vor Christus angesprochen wurdest. Wie war das?
Es war für mich natürlich ein sehr großes Erlebnis. Als ich von der Bühne runterkam, da kommt ein Ehepaar auf mich zu und sagt: Gerhard, lass dich umarmen und kannst du uns verzeihen? Du musst uns sehr viel verzeihen. Ja, ich denke, mein Gott, woher kennst du die? Ich kenne sie nicht. Und dann sagen sie mir genau den Zeitpunkt vor ein paar Jahren, wo die Heilsarmee in der Talstraße in Hamburg ein Straßenfest getätigt hat. Und er ist Heilsarmee-Offizier und sieht mich durch die Talstraße kommen in Leder und Ketten und hat zum Herrgott gebetet: Herrgott, lass diesen Mann nicht zu uns kommen. Lass ihn bloß nicht zu uns in die Veranstaltung kommen. Ja, und das ist ja auch passiert. Ich bin ja nicht hingegangen, sondern bin da bloß zweimal durch die Talstraße gegangen, habe mich da produziert. Und jetzt nach Jahren muss er mich auf der Bühne sehen als Gottes Kind. Er konnte es nicht fassen, er konnte es nicht begreifen. Und er sah seine Schuld. Er sah seine Schuld, dass er damals nicht auf mich zugegangen ist. Dass er mich nicht so angenommen hat, wie ich bin.
Kleider machen Leute. Traf dieser Spruch auch auf dich zu?
Ich habe mich so gekleidet, dass ich schon ohne Gewalt auszuführen, aber als der Gewalttäter galt. Also ich brauchte bloß Reeperbahn oder sonst wo gehen, dass ich da voll in Leder gekleidet war, mit Nieten behangen, mit Stachelband und also es sah schon schlimm aus. Ich trug in jedem Ohr 7 Ohrringe, ich trug einen Nasenring in der Mitte durch. Also ich war schon ziemlich einmalig, für Hamburg sowieso. Und ich wurde trotzdem auch oft so als Abgott hingestellt, so von Rockern oder von Punkern, ja, die so mich als Idolgestalter hinstellten, ja. Ich habe mich auch eine Zeit lang drin gesonnt in dieser Vorstellung. Das gebe ich zu, ja. Denn es ist schon gut, wenn man so ein Gefühl hat, also die beten dich bald an, nicht?
Warum hast du dich eigentlich tätowieren lassen?
Gekommen ist es in Bautzen. Dazu muss ich sagen, dass ich mal in politischer Haft war in Bautzen. Und ich war zu 25 Jahren verurteilt. Das ist hier praktisch eine Lebenslangstrafe. Und ich habe mich dort anfangen zu tätowieren lassen, weil ich kein Rauskommen mehr gesehen habe. So gingen die ersten Tätowierungen los. Nachdem ich dann draußen war und mein Leben einen neuen Sinn geben wollte, indem ich einen anderen Beruf noch erlernte, denn ich habe einen zweiten Beruf als Krankenpfleger, und merkte dann, die wollen dich ja gar nicht so als Mensch, wie du bist, die gucken ja doch immer auf die Tätowierung. Dann war meine Ansicht ja dann, also wenn ihr das so wollt, dann ganz. Und steckt ja auch ein bisschen hinter zu zeigen, also die anderen verstecken noch ihre Tätowierung. Also ich kenne sehr viele Freunde bei Funk, Fernsehen, in der Mode, Modekönige, die voll tätowiert sind, aber wo es kein Mensch weiß und kein Mensch wissen darf.
Es gibt wohl kaum eine Stelle an deinem Körper, vom Scheitel bis zur Sohle, die nicht tätowiert ist, oder?
Das ist ungefähr. Ist auch richtig, dass wenn man meinen Körper genau betrachtet, auch ein Abzug meines Lebens oder ein Spiegelbild meines Lebens von früher hatte. Ob es jetzt der Teufel ist, ob es Schrift ist, wo ich mich als Agent des Teufels gehalten habe, wo es fünfzackige Sterne sind, die sogar sichtbar sind, wo ich mich voll eben auch Satan übergeben habe früher. Und ja, ich habe auch nie mit einem anderen Leben gerechnet, denn ich möchte sagen, und das ganz besonders, ich bin nicht Christus oder Gott nachgelaufen, sondern ich bin immer weggelaufen, mein ganzes Leben.
Was bedeuten beispielsweise die langgezogenen Streifen an deiner Stirn?
Also diese Streifen sagen noch nicht so aus als wie fünfzackige Sterne. Sehr viel ist von dem Gesicht aus von einem Maskenbildner vom Studio Hamburg gemacht, der auch voll tätowiert ist, aber sich im Ausland hat tätowieren lassen, in Japan, wo man noch eine andere Tätowiertechnik oder hat. Und somit sind auch so bei mir Teufelsköpfe und Fratzen auf dem Körper erschienen. Und eigenartig war das, als ich mein Leben Jesus übergab, da war es so, da hat mir niemand gesagt, ich soll meinen Schmuck ablegen. Sondern ich musste mit einem Mal meinen Schmuck ablegen. Ich trug auf jeden Ring, Finger einen Ring und meine Ohrringe und legte alles ab. Und mit einem Mal bekam meine Tätowierung einen anderen Sinn. Wir beteten auch drüber. Und mein Geistlicher, mit dem ich zuerst zu tun hatte, der sprach mich auch frei. Und mit einmal war mir, als wenn mir jemand sagt, Gerhard, die Tätowierungen werden nicht weggehen, aber ich soll sie zu seiner Ehre tragen. Denn er ist mir ja nachgegangen. Er hat mich rausgefischt und ich war ihm nicht zu gering. Trotz meiner Tätowierung, trotz meinem anderen Aussehen, trotz meiner Entstellung, die ich mir selbst habe beibringen lassen. Und ich war ihm nicht zu gering, sondern er hat mich als Kind angenommen.
Du hast dich immer nach Geborgenheit gesehnt. Wie sah das Verhältnis zu deinen Eltern aus?
Mein Vater war Nazi. Mein Vater war Träger vom Goldenen Parteiabzeichen. Mein Vater entstammt einer Potsdamer Soldatenfamilie. Und es war sehr alles auf Drill ausgerichtet. Ich habe schon mal gesagt, und ich habe nur auf den Moment gewartet, wo meine Mutter die Rosinen im Kuchen in Reihe und Glied ausrichten musste. Auch hat er mir oft zum Vorwurf gemacht, aus dir wird nie ein Soldat oder aus dir wird nie ein Mann. Meine Eltern führten eine sehr unglückliche Ehe. Eine Ehe, die nur zum Schein nach draußen, denn früher war es noch, dass man sich eben lieber zusammenlebte und eine Scheinehe, die bei der Gesellschaft noch angeschrieben war, als dass man sich hat scheiden lassen. Meine Mutter war eine gläubige Frau, die sehr drunter gelitten hat.
Dein Vater wurde beim Einmarsch der Russen 1945 in Berlin erschossen. Was ist aus deiner Mutter geworden?
Es war sehr schlimm. Denn ich war in Bautzen. Wir waren dort zu 6000 Menschen untergebracht. Ich war Fluchthelfer und bin durch im Osten geschnappt worden und bin wegen Spionageverdacht zu 25 Jahren verurteilt gewesen. Wir sind dann nach Bautzen gekommen und wir mussten das in so einer offenen Postkarte, wenn wir den Angehörigen das mitteilen. Und meine Mutter hat es nicht verkraftet, ihren Mann zu verlieren und ihren Sohn zu verlieren. Sie bekam einen Schlaganfall, starb. Und ich habe davon erfahren, von dem russischen Lagerleiter, erst nachdem sie unter die Erde war. Also ich konnte da noch nicht mal Abschied nehmen. Und ich weiß, dass aus der Zeit sehr viel Schuld mich trifft. Aber ich weiß auch, dass der Herr mir vergeben hat. Und oft jetzt, wenn ich selbst im Traum, wenn mir jetzt meine Mutter begegnet, dann ist es immer, als wenn sie ihre Hand auf meinen Kopf legt. Und ich glaube, sie freut sich über meinen Weg.
Wider Erwarten bist du nach 8,5-jähriger Haft durch einen Gnadenakt entlassen und nach Berlin abgeschoben worden. Vorher warst du mit einem Mädchen verlobt. Wie ging es dir zu der Zeit?
Ja, ich war verlobt und war glücklich, bevor alles war. Und sie stammte aus sehr guten Verhältnissen, deswegen habe ich auch den Job als Fluchthelfer angenommen. Und wollte auch zu Geld kommen. Ja, und dann kam die Bautzener Zeit und mit 25 Jahren Strafe, ohne eine Zukunft zu sehen, habe ich zu ihr gesagt, ich gebe sie frei, denn das Leben geht weiter. Ich kann sie nicht an mich binden da und da in der Zelle sitzen. Und sie sagt, nein, Gerhard, ich stehe zu dir, ich bleib bei dir. Und somit haben wir 8,5 Jahre lang, hat sie mich besucht, unter Mädchennamen geschrieben, Pakete geschickt. Und dann komme ich raus und finde gar nicht mehr das Mädchen, sondern finde eine verheiratete Frau, die mit meinem besten Freund verheiratet war. Ihre Entschuldigung war, sie wollte es mir nicht in der Zeit schwerer machen.
Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du in der Homo-Szene gelandet bist?
Wenn man zu 25 Jahren verurteilt ist, und man kommt dann im Saal und man sieht sein Leben als abgeschlossen an, dann ist es natürlich in einem Haus, wo 6000 Menschen auf engstem Raum zusammengepfercht sind, wir waren 400 Mann in einem Schlafsaal, dass einen auch ein Mann im Arm nimmt, einen über den Kopf streicht und tröstet. Und somit habe ich im Bautzen innerhalb der Haftzeit die Homo-Szene kennengelernt. nachdem, wie ich gesagt habe, ich rausgekommen bin und meine Braut eben trotz ihres Versprechens Treue zu halten, verheiratet war, da war ich sehr allein. Ich hatte niemanden, wo ich mich ausweinen oder meinen Kopf hinlegen konnte. Also es war schon eine schlimme Zeit.
Du hast später den Beruf des Krankenpflegers erlernt. Du sehntest dich nach Liebe. Weil du sie nicht bekamst, wolltest du deine Liebe hilflosen Kindern schenken.
Ist richtig. Erstmal war ich in Hannover und dann habe ich bewusst die Arbeit genommen bei körperbehinderten Kindern, also querschnittsgelähmt und spasmisch gelähmten Kindern. Und es war herrlich, es war wunderbar, die guckten nicht auf Tätowierung. Die schauten nur drauf, dass da jemand ist, der hat uns lieb. Und sie brauchten mich ja als Hand, als alles. Also es war eine sehr schöne Zeit. Bis ich nachher feststellen musste, dass ich entlassen wurde. Bloß weil unser alter Pastor, der das Krankenhaus leitete, gestorben war und wir einen Jungen bekamen und der dann sagte, mich stören nicht ihre Tätowierung, aber sie stören das Betriebsklima. Und somit musste ich gehen. Also ich wurde in meinem Leben sehr oft daran erinnert, dass nicht der Mensch zählt mit seinen inneren Werten oder mit seiner Arbeitskraft, sondern ich wurde sehr oft darauf hingewiesen, dass das Äußere zählt, so wie du ankommst.
Bist du aus einer gewissen Trotzreaktion in die Rockerszene abgewandert?
Auch. Trotzreaktion und Leute mit Gleichheitsgefühl zu finden, die nicht gleich sagten, du bist anders, sondern man hat dort sehr viel Gemeinschaft. Selbst, dass man sich in der Not geholfen hat. Doch auch sehr viel Trotz, möchte ich auch sagen. Da steckte viel Trotz hinter. Aber Trotz ist ja schon, wenn man sich dazu entschließt, einen Irokesenhaarschnitt wachsen zu lassen und den dann hochstellt. Zuerst schaut man noch, wie die Leute gucken. Und nachher stört einen das gar nicht mehr, ja. Ich hatte gute Freunde, die auch alle Maschine gefahren sind, Motorrad hatten, die zum Teil selbst Tätowierungen ausgeführt haben oder auch gemacht haben, die mir rein menschlich doch sehr geholfen haben, über Tiefen hinwegzukommen. Ja, und dann war eines Tages eben die große Frage, Gerhard, wenn, dann musst du dazugehören. Und somit habe ich zu diesem Leben damals ja gesagt. Wir hatten unsere eigenen Statuten aufgebaut, an denen sehr streng gehalten wird. Und somit habe ich auch Gewalt ausgeführt. Wenn ich heute daran denke, kann ich es mir gar nicht mehr vorstellen. Aber damals, man gehörte dazu. Und so mehr man mitmachte, umso mehr gehörte man auch dazu. Und damals war ich stolz drauf.
In dieser Rockergruppe hast du dich dem Teufel verschrieben. Wie kam es eigentlich dazu?
Na, unser Rocker-Dasein ist sehr verbunden auch mit Kult-Dasein. Kult, indem man, schwarze Messe ist auch sehr verbreitet, Totenkopf anbetet. Und somit war auch ein Verlangen einfach der anderen, die 2 5-Sterne. Und somit war auch ein Verlangen eben auch an diesen zum Teil Kulthandlungen teilzunehmen, wo eben Teufel und der Tod eben verherrlicht wurden, indem man eben auch in völlig schwarzer Kleidung, also anders wurde nicht getragen. Und selbst heute könnte ich noch sagen, was mich oft erschaudert, wenn ich über die Straße gehe, wenn ich jemand begegne, den ich dazu rechnen muss heute noch. Es läuft mir, dann ist es furchtbar. Also ich wechsle am liebsten die Straßenseite.
Was sind das für Gefühle?
Für mich heute, als wie aus einer ganz anderen Welt. Ich habe, nachdem ich Ja gesagt habe zu Jesus und nachdem ich praktisch mit Seelsorge und wir alles vor Gott hingelegt haben, doch ein ganz neues Gefühl dafür bekommen. Also, ich würde eher sagen, ich hätte heute Angst vor den Leuten, zu denen ich damals gehört habe. Und ich hätte wahrscheinlich auch die Angst, wenn ich Jesus bei mir wäre.
Woher kommt diese Angst, wenn man sich dem Satan verschreibt?
Die Angst kommt nicht, wenn man sich Satan überschreibt. Die Angst kommt nachher, wenn du von Satan weggehst. Denn auch Satan, wir wollen es nicht als kleiner machen, wie er ist. Er ist eine sehr starke Persönlichkeit. Und wenn jemand von ihm abspringt, da hat er auch schon ganz schöne Kniffe und Versuchungen, an die er uns heranbringt. Und jetzt kommt eben auch oft diese Angst, Herr, also in den Händen von Satan darfst du mich nie mehr lassen. Und er begleitet mich durch mein Leben. Und wenn ich jetzt Jesus nicht hätte, ich könnte nicht mehr allein gehen.
Niederfall zu seinen Stufen.
Teufelskult deine Persönlichkeit verändert?
An für sich möchte ich sagen, ich komme aus einem gut bürgerlichen Haus und bin an für sich nicht zur Gewalt erzogen. Und in der Zeit, in der man sich dann so verschreibt, auch einer Gruppe verschreibt, ich habe Gewalt ausgeübt, wo ich heute einfach es nicht mehr begreifen kann. Ich kann heute nicht mehr begreifen, dass wenn jemand vor mir am Boden gelegen hat, ich noch mit Kampfstiefeln draufgetreten habe. Ich kann es nicht begreifen, dass selbst wenn er an den Folgen gestorben ist, wie weit ich gegangen bin. Ich war damals stolz darauf. Heute möchte man alles rückgängig machen. Ja, man selbst bricht man ja da völlig das Gesetz. Umso mehr man vom Gesetz abgeht, umso mehr gehört man zu den anderen. Ja, und somit fragt man nicht nach Recht und Ordnung, sondern es ist eine andere Welt.
Der Apostel Johannes schreibt in seinem neutestamentlichen Brief, Jesus Christus sei gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Was bedeutet diese Erlösungsbotschaft für dich persönlich?
Ja, für mich heißt es ein Anfang von einem ganz neuen Leben. Wenn ich dazu eine kurze Episode sagen darf, als ich das erste Mal darum bat, in der Gemeinde mitgenommen zu werden, zur Daimlerstraße, und ich auch mit dem Auto abgeholt wurde und steige aus dem Wagen vor dem Gemeindehaus, da kam es mir vor, als wenn ich an zwei Stricken angebunden bin. Ein Strick vorne und ein Strick im Rücken. Und der eine zog mich weg und der andere zog mich rein. Der mich da weggezogen hat, der war ziemlich stark. Ja, der Strick war stark. Ich dachte, der lässt mich gar nicht rein in die Gemeinde. Und dann kam, wie ich die Stufen dort hochgehe, da kamen mir so die Gedanken, was machst du jetzt, wenn du jetzt hier Ablehnung erfährst? Wenn du jetzt einen bösen Blick, denn man kann mich mit Blicken mehr ablehnen wie mit Worten. Ja, man wird so furchtbar empfindlich. Und dann hatte ich gedacht, also was machst du, läufst du weg? Oder machst Randale, oder was machst du jetzt, wenn du da rein? Ja, und dann war der Strick nach vorne doch stärker. Und dann muss ich sagen, da war kein Blick, der mich abgelehnt hat, sondern da war nur Liebe. Da war solche Liebe, die ich mir nicht vorgestellt habe. Denn wir haben beim Gottesdienst, dass sich Besucher und Gäste vorstellen, und ich bin aufgestanden und habe gesagt, ich glaube, ich bin kein Besucher und bin kein Gast. Ich glaube, ich habe ein Zuhause gefunden.
Gerhard, du bist als Hamburgs exotisches Phänomen bekannt geworden. Die Massenmedien haben über dich berichtet. Jahrelang hast du unter anderem mit dem deutschen Rocksänger Udo Lindenberg zusammengearbeitet. In seinem Unterhaltungsfilm Panische Zeiten hast du die Rolle des Kulturministers gespielt. Wie bist du eigentlich in das Showbusiness reingekommen?
Durch meine Tätowierung bin ich bei der Talkshow 3 nach 9 in Bremen eingeladen gewesen und war dort ein sehr interessanter Interviewpartner. Dann kam eine Musikfirma drauf. Den Mann müssen wir uns greifen, also mit denen wäre eventuell ein Geschäft zu machen. Ich sage, ich kann nicht singen, also es geht nicht. Unter der Badewanne oder irgendwo, aber sonst kann ich nicht. Und ich bin trotzdem dorthin gerufen worden. Und zufällig rief zu der Zeit Udo an, den ich von einer ganz kurzen Begegnung auf der Straße mal kennengelernt habe. Und der rief bei dem Verlag an und sagt, sagt mal, ich suche einen Typ, der ist vollkommen tätowiert. Und den möchte ich unbedingt haben. Ja, wie ich dann näher mit Udo zusammenkam und dann merkte, dass er ist ja nicht der im Leben, der auf der Bühne ist, denn es ist eine gemachte Show, wo er rumspringt und den wirklich den Kasper fürs Publikum macht. Und wenn man ihn alleine hat, dann merkt man mit einmal, dass ein Mensch, der sensibel ist, der voller Gefühl ist, der suchend ist, der allein ist, auch mit dem Alleinsein sehr schwer fertig wird. Denn sonst, wenn er sich auf den Straßen oder in irgendeiner Stadt sehen lässt, man sieht ja gar nicht den Menschen. Man sieht immer nur Udo Lindenberg. Und wie es in ihm aussieht oder dass er auch Schmerz trägt, dass er Sorgen hat, das sieht keiner. Ich muss jetzt gerade dran denken, so vor 2 Monaten, wie Gabi, die eine wirklich über Jahre seine Wegbegleiterin war, die ihm geholfen hat auf jeder Show, wie sie mit einer Überdosis Heroin sich zu Tode spritzte.
Du hast in Udos Rockkonzerten vor allem als Stimmungsmacher mitgewirkt. Ist das nicht ein unheimlich tolles Gefühl, die Massen anzuheizen?
Wenn du dann in einer Sporthalle in Köln mit 10.000 Menschen passiert, das ist natürlich ein tolles Gefühl. Wenn da so 8.000 mit einmal mit Rocky und Wunderkerzen und Feuerzeugen anmachen und sie einen feiern.
Wie hast du dich hinter den Kulissen der Rockbühne gefühlt?
Es ist wunderschön, solange man noch im Theater ist, wo man umlagert ist, wo Autogrammjäger noch auf allen möglichen, selbst auf Arme, wenn eben kein Papier mehr vorhanden war, eben das Autogramm haben wollten, was sie sich haben nachher tätowieren lassen. Das ist ein tolles Gefühl. Unser Tourneebus musste abgesperrt werden, bloß damit wir da reinkamen, sonst wären wir noch nicht mal vom Ort weggekommen. Ja, und dann kommt eine Zeit, wo du dich äußerst beschissen fühlst. So allein, so verlassen. Auf deinem Hotelzimmer, wo niemand ist, wo alles Gleichheit ist, denn die Hotelzimmer, die gleichen sich ja so eigenartig in jeder Stadt. Ob ich in München bin, ob ich in Hamburg oder in Frankfurt bin. Wenn man nicht wüsste, man ist in einer anderen Stadt, an den Zimmern würde man es nicht merken. Und somit fühlt man sich dann furchtbar verlassen und allein. Ja, und somit ist auch mit einem so den nächsten Tag nicht viel anzufangen. Bloß da möchte ich so dran denken an Fritz Rau, wir haben mir auch ein lieber Freund und Vater in der Zeit.
Der von dir erwähnte Fritz Rau, Europas erfolgreichster Rockkonzertveranstalter, hat mir mal gesagt, Rockmusiker würden oft nach ihren Konzerten in tiefe Depressionen fallen. Wie bist du mit deinen depressiven Stimmungen fertig geworden?
Es war auf einer Tournee mit Helene Schneider und Udo. Und ich habe, das war gerade in Köln in der Sporthalle, 10.000 Menschen. Und ich habe mit einmal Panik gekriegt. Wahrscheinlich gehört es zur Panikfamilie, dass ich gesagt habe, da kann ich nicht raus. Ich habe Udo gesagt, ich schaffe das heute nicht. Und da ist er zu Helene Schneider gegangen und dann ist sie zu mir gekommen. Ja, und da habe ich das erste Mal Bekanntschaft mit weißen Pulverchen gemacht, indem ich dann in der Nase voll geschnieft habe. Und bin dann rausgekommen und habe keine Menschen mehr gesehen, nur noch mich selbst. Und es ging Wunder. Es war mit, nachher sagte man, es war meine beste Vorstellung bei der Tournee. Aber sie war unter Droge.
Udo wollte seine LP Götterhämmerung in Berlin präsentieren, wo er als Papst, leichte Mädchen als Nonnen und du als leibhaftiger Satan auftreten sollten. Die schauerliche Szene musste abgebrochen werden, weil du gesundheitlich am Ende warst. Während deiner Genesungspause änderte sich dein Leben, aber Udo Lindenberg wollte mit dir einen Vertrag machen. Was hast du ihm gesagt?
Ich habe Udo gesagt, ich gehe gerne auf deine Tournee mit. Ich würde auch meine Single bringen, aber nicht als Leibhaftiger mehr über die Bühne. Und ich musste ihnen sagen, dass ich mein Leben nach neuen Gesichtspunkten ausrichte, dass Jesus für mich bestimmt ist. Ja, und dann sagte er, dann trennen sich unsere Wege. Aber ich habe immer eine offene Tür für dich, also du kannst immer zu mir kommen. Und ich bin nicht zu ihm gegangen. Es hat über ein Jahr gedauert, dass er praktisch den Weg zu mir gefunden hat. dass er bei mir angerufen hat und jetzt auch treu hier im Krankenhaus anruft und mich jetzt demnächst, wenn er jetzt in Hamburg ist, besucht. Ich kann sagen, er ist mein Freund und ich hoffe auf die Stunde und bete sogar für die Stunde, wo ihn der Herr selbst anrührt. Denn wir als Menschen, wir können uns abstrampeln, aber der Herr muss ihn selbst anrühren.
Gerd, wie hat Gott angefangen, mit dir zu sprechen?
Das ist ganz eigenartig. Wenn man Krebs hat und man ist ohne Hoffnung, ohne Freunde, selbst wenn man noch Freunde verliert durch die Krankheit, denn viele haben dazu gar kein Verhältnis, selbst oft Angehörige nicht, wo man dann Abstand nimmt von dem Angehörigen, wenn er mit dieser Krankheit behaftet ist. Und somit war ich wieder einmal auf der Reeperbahn und im Kampfanzug. Und da ich mich ein bisschen nicht so gut fühlte, dachte ich, fährst du die 2 Stationen von Reeperbahn bis Altona mit der S-Bahn, dann bist du gleich zu Hause. Und dann steige ich aus der S-Bahn und will über die große Bergstraße. Und da habe ich sehr viele junge Leute gesehen, geschminkt, schwarz-weiß. Und neugierig bin ich und denke, das ist irgendein Theater, was sich dort vorstellt. Und mit einmal stelle ich fest, dass es eine Pantomimengruppe ist. Und dann stellte ich fest, dass es einen christlichen Charakter hat. Und dann dachte ich, das ist gar nichts für dich. Also hier musst du eine Kehrtwendung machen. Umdrehen und weg. Und als ich mich umdrehte und weggehen will, da steht ein junger Mann vor mir. So mit Rucksack auf dem Rücken und mich freudig begrüßen. Hallo Gerhard. Ich denke, mein Gott, den kennst du doch gar nicht. Habe überlegt, woher könnte ich den vielleicht auf einer Tournee gesehen haben. Nein, sagt er, ich möchte dich einfach begrüßen und lieb haben. Und mir fiel auf, wie du hier stehst und wie kaputt und wie zerrissen musst du innerlich sein, dass du so rumläufst. Ich denke, was ist denn nun los? Der gehört ja zu den Leuten. Mit dem willst du doch gar nicht sprechen, mit wem willst du doch gar nichts zu tun haben. Und wir stellten uns an die Seite und haben gesprochen. Und er sagte, ob er beten darf. Ja, natürlich darf er beten, ich habe das still zugesetzt. Und am nächsten Tag passiert mir, dass ich wieder auf die Reeperbahn und wieder über den Bahnhof gehe, wieder an dem Platz vorbeikomme und denke, gestern hat dich jemand angesprochen. Das war ja wunderbar, aber wo ist man heute? Heute ist kein Mensch da. Also ist man doch verlassen. In dem Moment kommen 2 junge Menschen auf mich zu, ein Mädchen und ein Junge. Und die sagen, hallo Gerhard. Gerhard? Also Gerhard ist verdächtig. Jeder nennt mich Rocky und sagen die, du kannst uns heute nicht erkennen, denn gestern waren wir geschminkt. Ach, denke ich. Eben denkst du an die Leute und jetzt stehen sie plötzlich da. Sie waren ja vom Vortag. Mich mit denen unterhalten, auch wieder nach Hause. Und am Montag hat es Jesus Center zu und am Dienstag, wie es aufmachte, bin ich nachmittags da erschienen. Und erregte natürlich mich es auf. Und am Montag hat es Jesus Center zu und am Dienstag, wie es aufmachte, bin ich nachmittags da erschienen. Und erregte natürlich mich das Aufsehen. Denn der kommt wirklich hierher. Tja, und Da muss ich sagen, ob es dort im Gespräch war oder überhaupt, wie ich angenommen worden bin, das konnten Menschen nicht. Ein Mensch hat mich nicht dazu gebracht, den Schmuck abzulegen und mein Leder abzulegen. Es wäre nicht gegangen. Also ich spürte ganz mächtig mit einmal eine ganz andere Kraft.
Du hast die lebensverändernde Macht Gottes erfahren. Wenn er dich nun nicht wieder gesund macht, würdest du an ihm verzweifeln?
Nein. Ich könnte ja heute, ich habe es gestern zu einem jungen Mann gesagt, ich könnte ja heute beten, Herr, mach mich heute gesund. Und wir sagen nicht umsonst, er ist der Allmächtige, er könnte es. Und ich bete nur, Herr, dein Wille geschehe. Und somit war ich auch schon an Stufen, wo ich mein Leben völlig aufgegeben habe. Ich habe es völlig den Herrn übergeben. Ich habe natürlich gesagt, Herr, wenn du mich noch brauchen kannst, wenn ich irgendwas für dich tun kann, dann würde ich mich freuen, wenn du mir noch eine Zeit schenkst. Aber ich wäre genauso gerne eingeschlafen und zu ihm gegangen, weil ich weiß, dass dort Licht ist.
Ist es nicht merkwürdig, wenn einer wie du, der so viele Enttäuschungen erlebt und viel Schuld auf sich geladen hat, nun sagt, Herr, du bist so lieb zu mir?
Er ist schon lieb zu mir gewesen, denn man kennt ja das Wort, klopft an, so wird euch aufgetan. Ich habe nicht angeklopft. Ich bin den Herrn nicht suchen gegangen, absolut nicht. Sondern der Herr hat mich damals vielleicht schon geliebt und hat mich aus dem ganzen Sumpf rausgeholt. Denn er ist mir nachgelaufen an den verschiedensten Orten, wenn ich heute überlege. Und ich war derjenige, der immer weggelaufen bin. Ich war derjenige, der immer neue Schuld auf sich geladen hat.
Menschen, deren Sehnsucht nach Geborgenheit bisher ungestillt geblieben ist, könnten dich jetzt beneiden. Sie fragen vielleicht, wie kommt man zu diesem Frieden mit Gott?
Das ist sehr oft so auch die Frage, die mir gestellt wird. Bei einem jungen Menschen ist es noch einfacher, dass man ihnen sagt, versuch dein Leben mit Jesus, stell dein Leben um, höre nicht auf deinen Nachbar, auf deinen Schulfreund, oder wie du bei Menschen ankommst, sondern überdenke, wir haben einen größeren Richter, wie wir bei Gott ankommen. Das kann ich zu einem Jugendlichen sagen. Schwieriger wird's, wenn ich, genauso wie ich selbst durchs Leben gegangen bin, wenn man vor Menschen steht, die praktisch selbst durch ihr Leben gegangen sind, die nicht nach Gott und der Welt gefragt haben, für die Geld das Wichtigste war, für die Anschaffung das Wichtigste war. Und wenn nicht das eigene Haus, das Auto oder das Bankkonto stimmte, dann war die Welt nicht in Ordnung. Zu denen kann man auch nur sagen, überdenke dein Leben. Und wenn du es mit Jesus wagst, da brauchst du gar keine Angst haben. Da brauchst du keine Angst haben, ob dein Bankkonto stimmt. Und da brauchst du keine Angst haben, ob du irgendwie im Ansehen zur anderen Gesellschaft absackst. Es ist so schön, mit dem Herrn zu leben, denn er glättet alles. Er weist für alles einen Weg. Und somit muss ich auch dem Älteren sagen, wenn du bereit bist, so zu denken, dass du von deinem Geld wegkommst, von deinem Machtdenken auch, Wir haben so oft schnell drauf, dass wir die Rechthaberischen sein wollen. Nur ich habe Recht. Ich habe gar nichts. Ich bin nur ein Kind Gottes. Und das möchte ich bleiben.
Wenige Wochen nach unserem Gespräch ist Gerhard Bauer heimgegangen. Seine letzten Worte waren: Vater, ich gehe jetzt zu dir. Meine letzte Frage an seinem Krankenbett bezog sich auf die Worte einer Anstecknadel an seinem Hemdkragen. Sie hießen: Jesus lebt. Ich wollte wissen, was ihm dies bedeutet.
Dass er nicht nur für mich lebt, sondern dass es der lebendige Gott ist. Für uns alle lebendig und für alle stets greifbar. Und deswegen oft für junge Leute, wo ich sage, greif hin, greif, du kannst deine Hand ergreifen, jetzt in diesem Augenblick. Du brauchst nicht dein ganzes Leben so verleben wie ich. Du brauchst nicht daneben herleben, sondern ergreif seine Hand und er streckt sie dir hin. Für mich ist der lebendige Gott, der Lebendige, der jetzt dabei ist, der jetzt mir auch die Kraft gegeben hat zu diesem Interview, der mir jetzt diese Stunden begleitet hat und mich weiter begleitet durchs Krankenhaus. Herr, ich bin dir so dankbar dafür. Und du wirst der Lebendige bleiben in alle Ewigkeit. Und dadurch hat auch, früher hatte Tod für mich Schrecken und alles Mögliche. Heute ist es ein Heimgehen zum Herrn. Und dafür danke.
Mm-hmm. wenn ich zu deinem Bilde komm, zu beten bei dir, kindlich fromm. Da klingt's im Herzen inniglich, die Mutter, sie versteht es mich. Da klingt's im Herzen inniglich, die Mutter. Keine Rettung scheint in bitterer Not. In deine Arme flüchte ich. O Mutter, du verstehst mich. In bei dir ein, dann voll Vertrauen bete ich, o Mutter, du verstehst mich, dann voll
Oh, du verstehst. Lass die kleinen Dinge in dir Zeit. Thank you. die sollen sich nun freuen und glücklich sein. In dir, Maria, beginnt die neue Schöpfung, wie Gott sie hat gewollt, seit Ewigkeit.
Thank you. Über